Und vor der Predigt nochmal mit uns beten. Lieber Vater, vielen Dank für das, was wir alles schon gesehen und gehört haben heute, dass wir dich anbeten und loben dürfen. Danke, dass du hier bist. Danke für die Kinder. Gib ihnen jetzt auch einen guten Kindergottesdienst und eine Lobpreiszeit. Und ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns redest und wir einen ehrlichen Moment mit dir erleben dürfen. Danke, dass du da bist. Amen. In Jeremia 17, Vers 9, da finden wir einen Vers, der so etwas wie eine Bestandaufnahme über das menschliche Herz ist. Dort heißt es: Trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Nun, das menschliche Herz ist trügerisch und boshaft. Das ist einfach so. Was sonst ist imstande, so viel Dunkelheit und so viel Täuschung und List zu verbreiten, wie menschliches Handeln. Und ich glaube, ab und zu bekommen wir so einen ganz kleinen, kurzen Blick in unsere Herzen. Und manchmal mögen wir das nicht und wir verstecken es, aber wir können es sehen. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, um das dunkle Herz eines Menschen zu sehen, als in einem Supermarkt montags morgens nach einem langen Wochenende. Ich bin zu Hause unter anderem für die Einkäufe bei uns verantwortlich und da montags mein freier Tag ist, besuche ich dann die Supermärkte in unserer Umgebung sehr regelmäßig. Und vor ein paar Wochen wollte ich gerade den Parkplatz des Supermarktes verlassen und nach links rausfahren, als von rechts ein Auto angefahren kam. Die Fahrerin hatte keinen Blinker gesetzt, also ging ich davon aus, dass sie geradeaus weiterfahren wollte. Und so fuhr ich schon mal langsam über die Straße, um mich direkt hinter ihr einfädeln zu können. Aber es stellte sich heraus, dass sie ebenfalls links abbiegen wollte auf dem Parkplatz. Und sie musste scharf abbremsen, weil ich schon halb auf der Straße stand. Aber anstatt mich vorzulassen, schaute sie mich mit diesem Blick an, der sagt: Junge, wo hast du bloß Autofahren gelernt? Und umfuhr mich dann in einen großen Bogen. Vielleicht kennt ihr das auch, man kann solche Blicke jemandem zuwerfen, ohne ein Wort zu sagen. Sie verurteilte mich. Das menschliche Herz hasst es, verurteilt zu werden. Und ich wollte aus dem Auto springen, ich wollte sie zwingen, stehen zu bleiben und ihr sagen, es war gar nicht meine Schuld. Es war ihre Schuld. Sie haben da einen Blinker, den man benutzen kann, wenn man abbiegen will. Und jetzt geben sie mir die Schuld? Wie können sie es wagen? Ihr Herz ist trügerisch, mehr als alles, unheilbar. Aber ich habe es nicht gemacht, weil es sehr unpraktisch war und weil ich die Frau erkannt hatte, sie geht bei uns in die Gemeinde. Und ich dachte, das ist keine gute Sache, das zu machen. Ich schenkte ihr einfach ein nettes Lächeln. Unsere Herzen sind trügerisch. Ich glaube, wir alle haben solche Kämpfe in unserem Leben. Das liegt in unserer Natur. Wir wissen, dass Gott uns durch seinen Geist verändern möchte. Wir wissen, dass er an uns arbeiten will, aber immer wieder erleben wir dieses trügerische Herz in uns. Die Lügen, die kleinen Geheimnisse, die dunklen Gedanken über uns selbst oder über andere. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Manchmal kämpfen wir nicht gegen diese Spannung zwischen unserer geistlichen und menschlichen Natur. Manchmal kämpfen wir direkt mit Gott. Und vielleicht kennt ihr das auch. Die Nächte, wo man nicht schlafen kann. Diese ruhelosen Momente, in denen man sich plötzlich einer Situation gegenübersieht, die so schwer ist, so beunruhigend, so verstörend, dass man es ganz, ganz tief in seiner Seele spürt. Man spürt den Schmerz und die Unsicherheit, die Zweifel und es fühlt sich so an, als ob man tatsächlich gegen etwas oder gegen jemanden kämpfen würde. Und ich glaube, dass die meisten von uns schon mal mit Gott gerungen haben. Vielleicht eine große Sorge, die einfach nicht verschwinden will. Vielleicht das eigene Kind, das sich anders entwickelt, als man es sich gewünscht und erhofft hat und jetzt auf einem krummen Weg ist. Vielleicht ist es die Ehe, in der es keinen Frieden mehr gibt und man geht vor und zurück mit Gott. Man ringt mit ihm, man kämpft mit ihm und man bittet und fleht. Und es fühlt sich so an, als ob man direkt ins Herz gestochen wurde und das ganze Leben schrumpft auf diesen einen Moment, auf diesen einen Kampf zusammen. Dieser Kampf ist dann alles, was man sehen kann. Und man fängt an zu beten. Aber nicht diese normalen Gebete, die so kurz und bündig sind oder die wir schon mal tun, weil wir uns verpflichtet fühlen, sondern Gebete, die ganz, ganz tief aus dem Inneren kommen, direkt aus der Seele, aus einem verzweifelten Herzen und ungefiltert zu Gott gelangen. Warum Gott? Wieso jetzt? Warum lässt du das zu? Wo bist du nur? Und hört mal, wie der Psalmist es versucht auszudrücken. Im Psalm 22 schreibt er diese bekannten Verse: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du nicht, wenn ich schreie? Warum bist du so fern? Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich um Hilfe, doch du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Diese Worte sind fast 3000 Jahre alt, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Worte vielleicht schon mal deine gewesen sind oder meine. Und heute Morgen möchten wir uns mit unseren Kämpfen mit Gott damit beschäftigen. Und ich wünsche mir, dass wir einen wirklich, wirklich ehrlichen Moment mit Gott erleben dürfen heute. Was ich aber noch sagen möchte, ist, dass ich keine leichten, sauberen und einfachen Antworten anbieten kann. Keinen Drei-Punkte-Plan, um Lösungen für diese Kämpfe zu finden. Ich glaube vielmehr, dass Gott auch nicht in diesen leichten Lösungen zu finden ist, sondern dass wir Gott gerade in diesem Kampf erleben dürfen. Wir springen in das Buch Genesis, 1. Buch Mose, Kapitel 25. Das Ehepaar Isaak und Rebekka bekommen Zwillingssöhne. Der Erstgeborene war Esau. Er ist ein Jäger, ein wilder Bursche, viel draußen. Und der zweite ist Jakob, ein eher ruhigerer Junge, der lieber zu Hause bleibt. Und dann können wir über diese beiden lesen: Ihr Vater, der gerne wild aß, hatte eine Vorliebe für Esau, Jakob aber war der Liebling der Mutter. Ich glaube, in diesen kurzen Sätzen steckt eine Unmenge an Schmerz. Das Leben der Zwillinge wurde zu einem Kampf um die Liebe der Eltern. Isaak liebte Esau und Rebekka liebte Jakob. Und was denken wir, wie gut kamen die beiden Jungs wohl miteinander zurecht? Die Bibel erzählt uns, dass es nicht so gut lief mit den beiden. Eines Tages, als Jakob in der Küche ein Linsengericht kochte, kam Esau von der Jagd nach Hause. Er war müde und erschöpft und er sagt: Gib mir schnell etwas von dem roten Zeug da, dem roten, rief Esau. Ich bin ganz erschöpft. Und ich glaube, wir kennen alle die Geschichte, was passierte. Jakob verkaufte sein Linsengericht gegen das Erstgeborenenrecht von Esau. Er betrügt seinen Bruder. Jakob bedeutet so viel wie Fersenhalter. Heute würden wir sagen, jemand, der jemand anderes ein Beinchen stellt. Und genauso war Jakob. Er versuchte immer wieder, jemanden das Bein zu stellen, jemanden auszutricksen, die Situation zu manipulieren oder einen Plan zu entwickeln, wie man den meisten Gewinn aus anderen Menschen schlagen konnte. Er war ein Ränkeschmied, ein Betrüger, sehr listig. Er trickste seinen Bruder sehr geschickt aus. Er trickste seinen eigenen Vater aus, der ihn nicht so sehr liebte, wie er Esau liebte, und er hielt den Segen des Erstgeborenen. Dann trickste er seinen Schwiegervater aus und er hielt die besten Tiere aus der Herde seines Schwiegervaters. Nur seine Mutter, die hinterging er nicht, denn sie liebte ihn. Esau konnte es Jakob nicht vergessen, dass er ihn um den väterlichen Segen gebracht hatte. Er dachte: Mein Vater lebt nicht mehr lange. Wenn die Trauerzeit vorüber ist, werde ich meinen Bruder Jakob umbringen. Und Jakob rennt um sein Leben. In dieser Familie tobte ein Kampf um Liebe und Zuneigung, und dieser Kampf verwüstete sie. Wir wissen, dass Jakob in der Fremde sehr erfolgreich wurde. Er erlangte Wohlstand und Macht, aber er findet nicht das, wonach er sich die ganze Zeit gesehnt hat: die Segnung der Liebe und die Anerkennung des Vaters. Und viele Jahre später will Jakob wieder nach Hause zurückkehren, wieder zurück zu seinem Vater. Und er macht sich auf den Weg, als er plötzlich hört, dass sein Bruder Esau ihm entgegenkommt. Aber Esau kommt nicht alleine, sondern mit 400 kampfbereiten Männern. Und Jakob fürchtet sich zu Tode. Er begegnet seiner größten Angst. In dieser Situation schrumpfte sein Leben auf diesen einen Moment zusammen. Alles steht auf dem Spiel. Er hat keinen Ort mehr, wo er hingehen kann. Da ist kein Platz, wo er sich verstecken kann. Niemand, dem er sich anvertrauen kann. Und jetzt kommt er an den Punkt, wo er endlich alle seine Masken, Betrügereien fallen lässt und endlich ehrlich wird. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und nahm seine beiden Frauen und die beiden Nebenfrauen und seine 11 Söhne und brachte sie an einer seichten Stelle über den Jabbok. Auch alle seine Herden brachte er über den Fluss. Jakob schickt seine Frauen und seine Kinder und seinen ganzen Besitz voraus. Und ich glaube, es ist nicht gerade mutig, was Jakob hier macht. Vielleicht dachte er, wenn mein Bruder meine Frauen und Kinder sieht, wenn er meinen Besitz sieht, dann kann er sich nehmen, was er will, und er lässt mich in Frieden. Vielleicht wird das seinen Zorn irgendwie besänftigen und ich kann endlich wieder nach Hause zu meinem Vater. Nur er allein blieb zurück. Da trat ihm ein Mann entgegen und rang mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, sodass es sich ausrenkte. Dann sagte er zu Jakob: Lass mich los, es wird Tag. Aber Jakob erwiderte: Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Wie heißt du? Fragte der andere. Und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er: Du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Jakob bat ihn: Sag mir doch deinen Namen. Aber er sagte nur: Warum fragst du? Und segnete ihn. Ich habe Gott von Angesicht gesehen, rief Jakob, und lebe noch. Darum nannte er den Ort Penuel. Als Jakob den Platz verließ, ging die Sonne über ihn auf. Von diesem Zeitpunkt an ist Jakob nicht mehr derselbe. Dieser Kampf war ein entscheidender Moment der Veränderung und der Umkehr für Jakob. Diese Nacht veränderte sein Leben auf einer ganz dramatischen Art und Weise. Und das Detail, das einem dieser Geschichte quasi entgegenspringt, wenn man aufmerksam liest, eine Sache, die man sofort bemerkt, ist dieser scheinbar entsetzliche Fakt, dass Gott selbst diesen Kampf beginnt. Ist es nicht komisch? Jakob, der alleine ist, der große Angst hat vor seinem Bruder, der keinen Ort mehr hat, wo er hingehen kann, er ist am Ende seiner Kräfte und genau jetzt greift Gott ihn an. Vielleicht haben wir das Bild von einem Gott, der immer eine liebevolle, gnädige und sehr geduldige Haltung hat. Aber hier wird uns nicht von einem netten und harmlosen Gott erzählt. Hier wird uns von einem Gott erzählt, der angreift, der attackiert und gegen dessen Angriffe es keine Waffenrüstung gibt. Mitten in dieser pechschwarzen Nacht greift Gott Jakob an und ringt mit ihm. Und ich finde, man kann es fast mitfühlen, was hier passiert. Gott ist gegen mich. Er ringt mit mir. Von außen türmen sich Nöte und Sorgen, vielleicht Krankheiten oder der Verlust von lieben Menschen. Der innere Friede ist völlig dahin. Zweifel nagen, Freude und Glücklichsein sind nur noch aufgesetzt und vordergründig. Alles ist verworren und widersprüchlich. So hatte man sich Nachfolge doch gar nicht vorgestellt. Irgendwie scheint Gott selbst gegen mich zu sein. Aber ich denke, was hier aussieht wie ein Kampf auf Leben und Tod, ist in Wirklichkeit tiefste Liebe Gottes. Gott ringt gegen den Menschen, gegen das Ich des Menschen, das so sein will wie Gott selbst. Der Text sagt, dass er Jakobs Hüfte schlug und sie ausrenkte. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum macht Gott das? Das ist sehr schmerzhaft, das ist demütigend, das ist erniedrigend. Und ich glaube, der Grund ist, dass Gott Jakob hier von all seinen Plänen stoppt. Sein ganzes Leben hindurch schmiedete Jakob einen Plan nach dem anderen. Er suchte immer seinen Vorteil. Sogar in seinen Gebeten wollte er Gott bestechen. Einige Verse vorher können wir das lesen. Er schlägt Gott immer wieder einen Handel vor. Gott, wenn du mich behütest, wenn du mir Brot zum Essen gibst, wenn du mir Kleidung zum Anziehen gibst, wenn ich wohlbehalten heimkehre in das Haus meines Vaters, wenn, dann sollst du mein Gott sein. Oder mit anderen Worten, Gott, wenn du mir nützlich bist, dann will ich auch etwas für dich tun. Täuschung, Betrug und List. Aber ganz ehrlich, sind wir, bin ich, bist du so anders? Sind wir wirklich anders als Jakob? Tragen wir nicht manchmal Gott mit uns herum wie so ein Erbstück? Ein Erbstück, das man mal hervorkramt, wenn die eigenen Kräfte vielleicht nicht ausreichen? Versuchen wir nicht auch manchmal mit Gott zu handeln? Gib du mir Gott, dann will ich auch etwas für dich tun. Wenn du mir Gesundheit schenkst, wenn du mir Erfolg schenkst, wenn du tust, was ich will und was ich mir wünsche, dann werde ich dir dienen. Wir versuchen doch auch, die Situation, Menschen und vielleicht sogar auch manchmal Gott, immer wieder so zu manipulieren, dass das Beste für mich herausspringt. Aber ich glaube, hinter all diesen Plänen machen und Strategien entwickeln steckt noch eine viel größere subtilere Gefahr. Wir lernen es, wir gewöhnen uns dieses Verhalten so sehr an, dass wir anfangen, unsere Leben auf diese Pläne und auf diese Strategien aufzubauen und abzusichern, ohne noch echtes Vertrauen auf Gott. Wir beginnen tatsächlich zu glauben, dass es am besten ist, eine Weltsicht zu haben, die zwar irgendwo den Glauben beinhaltet, aber wir entwickeln dabei einen Lebensstil, der keine konkrete, reale Abhängigkeit von Gott mehr erfordert. Unsere Pläne sind wichtiger und sind scheinbar sicherer, als in der völligen Abhängigkeit von Gott zu leben. Und Jakob macht genau das. Als er Angst hat vor seinem Bruder Esau, da fängt er an zu beten und sagt: Herr, du Gott meines Großvaters Abrahams und meines Vaters Isaak, du hast mir gesagt, ich beschütze dich und lasse es dir gut gehen. Rette mich doch jetzt vor meinem Bruder Esau. Ich habe solche Angst vor ihm. Er wird uns alle umbringen, auch die Frauen und auch die Kinder. Aber allein aufs Gebet, allein auf Gott will sich Jakob nicht verlassen. Er wird gleich wieder selbst aktiv und macht Pläne. In einer geschickten Folge lässt er Geschenke für Esau vorausziehen, um ihn günstig zu stimmen. Seine Karawane teilt er vorsichtshalber in zwei Lager auf. Falls er Esau angreift, hat das andere Lager noch eine Fluchtmöglichkeit. Jakob wollte selbst die Kontrolle behalten und weigert sich, diese an Gott abzugeben. Gott ist nur eine weitere Option, die Fäden aber, die will ich weiter in der Hand halten. Ich habe kürzlich einen interessanten Bericht gelesen. Es ging oder beschrieb das Leben eines Christen. Und der Artikel sagt, dass der normale Christ als Kind durch seine Familie oder durch Erfahrungen mit der Gemeinde zum Glauben kommt. Das Konzept von Gott wird sehr schnell Teil seiner Weltsicht. Aber wenn er oder sie dann älter und erwachsen wird, dann vertraut es immer mehr sich selbst und das Erreichen von Erfolg wird zur größten Motivation in seinem Leben. Das Leben wird zu einer merkwürdigen Durchmischung von einem Glauben an Gott und die eigene Unabhängigkeit und Autonomie. Und dann endete der Artikel mit folgendem Satz: Der Gedanke des Glaubens mag ein Teil des Lebens bleiben, aber es gibt keinen Unterschied mehr zwischen einem Christen und Nichtchristen, wie sie ihr alltägliches Leben gestalten. Wenn ich ehrlich bin, auf viele Arten bin ich das. Und vielleicht du auch. Vielleicht vertrauen wir unseren eigenen Plänen viel mehr. Wir fühlen uns sicherer, wenn wir die Kontrolle haben. Gott, ja, Gott ist gut und schön, dass er da ist, aber sich wirklich ganz auf ihn zu verlassen? Und ich glaube, das ist der Grund, warum Gott aus seiner Liebe und aus seiner Gnade hier einen Kampf mit Jakob beginnt. Gott schlägt Jakob auf die Hüfte. Jakob kann nicht mehr rennen. Er kann nicht mehr mit lautem Kriegsgeschrei seinem Bruder entgegentreten oder schnell die Flucht ergreifen. Denn die Tage des Rennens und des Laufens sind für Jakob vorbei. Er kann nur noch hinkend und humpelnd seinem Bruder gegenübertreten, völlig wehrlos, ohne Sicherheiten, nur im völligen Vertrauen auf Gott. Und ich denke, auch uns muss Gott immer wieder daran erinnern, wenn es um unsere Karrieren geht, um unsere Ehen, unsere Finanzen, unsere Kinder, unsere Zukunft, dann sollte unser Fundament nicht zuerst die gute Strategie oder der tolle Plan sein, sondern zuallererst Gott selbst. Unsere erste Nachfrage sollte an Gott gehen und genau hier setzt Gott an und kämpft darum. Denn wenn wir an den Punkt kommen, an dem wir erkennen, dass unsere Pläne und Strategien nicht ausreichen und versagen, dann wird die pure Verzweiflung dazu führen, dass wir endlich echt und ehrlich werden. Dann werden wir endlich ehrlich gegenüber Gott. Dann fange ich an, ehrliche Gebete zu sprechen. Wir haben ja häufig diese merkwürdige Tendenz beim Beten, nicht das zu sagen, was man wirklich fühlt und denkt. Man versucht, Worte zu finden, von denen man denkt, dass Gott sie gerne hört. Und es wird irgendwie langweilig. Ein Autor sagte mal, es ist sehr wahrscheinlich, dass dann, wenn du gelangweilt vom Gebet bist, Gott ebenfalls gelangweilt ist. Denn man bringt nicht sich selbst. Man bringt nicht seine tiefsten Hoffnungen, seine tiefsten Ängste, den Ärger, die Enttäuschung. Man ist einfach nicht ehrlich. Ein guter Freund von mir, den ich regelmäßig treffe, geht seit einigen Jahren durch eine sehr, sehr schwere Situation in seiner Familie. Bei unserem letzten Treffen erzählte er von einer Autofahrt. Er saß im Auto und konnte es nicht mehr aushalten. Er hatte diesen Zorn und diese tiefe Enttäuschung schon viel zu lange mit sich herumgetragen und plötzlich fing er an, im Auto Gott anzuschreien mit allem, was seine Lungen hergaben. Und es war nicht das Vaterunser, das er schrie. Dieses Gebet hätte man zensieren müssen, wenn man es öffentlich sagen würde. Und vielleicht denken wir, so kann man mit Gott doch gar nicht reden. Das darf man nicht. Aber ich glaube, genau das nennt Gott Gebet. Denn in genau diesem Moment zeigte sich Gott. Endlich, so sagte mein Freund, habe ich Gott das gesagt, was wirklich auf meinem Herzen war. Gott wusste es ja eh, Gott weiß es eh, wie es mir geht. Er weiß, was ich fühle und denke. Aber das, was ich verstecke, das kann nicht erkannt werden. Was ich verstecke, das kann nicht geliebt werden. Es kann nicht geheilt werden. Wir können nicht Gottes Gesicht sehen, wenn wir nicht bereit sind, unser eigenes, echtes und ehrliches Gesicht zu zeigen. Und genau da steht Jakob, mitten in der Nacht am Fluss. Und endlich wird er ehrlich. Wir können es in seinem Gebet entdecken. Er sagt, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Und wenn ihr einen Stift dabei habt, dann solltet ihr euch diese Verse ganz dick in eurer Bibel unterstreichen. Gott, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Sein ganzes Leben lang war Jakob auf der Jagd, auf der Suche nach einem echten Segen. Kein Segen, den er auf irgendeiner listigen Art und Weise erlangt hat. Kein Segen, der ihm von einem Vater gegeben wurde, der ihn nicht so sehr liebte. Er suchte den Segen von jemandem, der zu ihm steht, der ihn ansieht und der ihn liebt. Ein Segen von jemandem, der ihm eine Bedeutung gibt. Jakob sagt hier, alles klar, ich vergesse all die Pläne, all die Strategien und ich hänge mich jetzt an Gott. Ich lasse ihn nicht gehen und egal wie lange es dauert, egal wohin mich dieser Weg führt, ich werde mich an dich hängen, Gott, bis du dich mir zeigst. Und ich finde das ein ziemlich verwegenes Gebet, das Jakob hier sagt. Es bedeutet, Gott, du hast mich jetzt. Ich bin jetzt ganz da, ganz bei dir. Ich werde nirgendwo hingehen. Ich werde mich an dich klammern, was auch immer es kostet. Ich lasse dich nicht los, denn du hast versprochen, treu zu sein. Und mitten in diesem Kampf, mitten in diesem Ringen mit Gott, da können wir plötzlich einen Gott entdecken, der nicht nur unsere Gebete und unsere Versprechen will, sondern der uns in die Arme nimmt und segnet. Sogar dann, wenn wir gerade versuchen, den nächsten Haken auszuteilen. Das Herz des Glaubens schaut einfach Gott an. Vielleicht vertraut es manchmal noch nicht so sehr darauf, dass Gott immer da ist, aber es sagt, Gott, ich lasse dich nicht gehen. Was auch immer du vorhast, ich werde mich an dich klammern, bis du dich mir endlich zeigst. Und diese Kämpfe, dieses Ringen mit Gott verändert uns. Jakob verließ diesen Kampf nicht unversehrt. Er ging in diesen Kampf und kam verwundet wieder heraus. Den Rest seines Lebens würde er humpeln und Schwierigkeiten beim Laufen haben. Und vielleicht kennen wir solche Wunden auch. Eine Beziehung ist zerbrochen und jetzt ist es schwierig, wieder einem Menschen zu vertrauen. Man hat einen großen Verlust erfahren und jetzt ist es wieder schwer, Freude zu finden am Leben. Aber diese Geschichte von Jakob zeigt uns noch viel mehr. Am nächsten Morgen trifft Jakob seinen Bruder. Esau, der ihn umbringen wollte, sieht Jakob von Ferne, wie er angehumpelt und angehinkt kommt. Und dann lesen wir, Esau aber lief ihm entgegen, umarmte und küsste ihn. Beide weinten vor Freude. Etwas in dieser Zerbrochenheit von Jakob berührte Esaus Herz. All die Klugheit, all die Gerissenheit von Jakob hätte das nicht geschafft. Jakob wurde gesegnet, Jakob war verwundet oder vielleicht waren seine Verwundungen gerade auch sein Segen. Vielleicht kannst du, vielleicht kann ich, vielleicht können wir mehr Menschen mit unseren Wunden segnen als mit unserer Stärke. Jakob wurde von Gott gesegnet und er wurde der größte Segensgeber, den die Bibel kennt. Das ganze Kapitel 49 erzählt uns in vielen, vielen Details über die Segnungen, die Jakob allen seinen Söhnen gibt. Jakobs Vater Isaak wollte nur einen einzigen Sohn segnen, aber Jakob versammelt alle seine Söhne und gibt Segen um Segen um Segen. Und später segnet er sogar noch seine Enkelkinder. Und vielleicht waren es genau diese Wunden, die Jakob zum Segen wurden. die ihn an diese dunkle Nacht am Jabbok ständig erinnerten. Gott segnet Jakob. Und obwohl der Segen wahrscheinlich nicht ganz das war, was Jakob erwartet hatte, Gott gibt ihm einen neuen Namen. Du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen. Das bedeutet so viel wie Gottesstreiter oder Gottesklammerer. Und derjenige, der einmal ein Betrüger war, ist jetzt derjenige, der es mit Gott durchsteht. Derjenige, der immer einen Plan und einen Ausweg hatte, ist jetzt derjenige, der durchhält. Derjenige, der immer eine Strategie hatte, um seinen Vorteil zu gewinnen, ist jetzt derjenige, der sagt, Gott, ich werde bei dir bleiben, egal, was es mich kostet. Können wir die Veränderung sehen, die mit Jakob passierte? Diesem Mann wurden nicht neue Umstände gegeben, sondern dieser Jakob wurde zu einem neuen Menschen inmitten seiner Umstände. Und ich finde es sehr interessant, dass jetzt eine ganze Nation über diesen Segen identifiziert wird. Der Name des Volkes Gottes ist Israel, derjenige, der sein wahres Gesicht zeigte, der festhielt, bis er Gottes Gesicht fand. Und vielleicht ist es das, was Gott gerade in deinem Leben tut, dass er kämpft. Nicht um jede Situation perfekt zu machen, sondern damit wir sein wahres Gesicht sehen können. Denn das ist das, was wir am meisten brauchen. Ich komme zum Schluss. Der Text sagt uns, dass Jakob diesem Platz einen Namen gab. Ich habe Gott von Angesicht gesehen, rief Jakob, und lebe noch. Darum nannte er den Ort Penuel. Und vielleicht fragen wir uns, wie das sein kann. Wir wissen doch von anderen Geschichten aus dem Alten Testament, dass man Gottes Gesicht oder Gott selbst nicht sehen kann, ohne dabei zu sterben. Gott ist zu mächtig, zu heilig, zu überwältigend. Das kann kein Mensch auf dieser Erde aushalten. Die große Frage ist, wen hat Jakob hier wirklich gesehen? Jakob begegnete einem Mann, der aus dem Himmel kam, der plötzlich da war. Viele hundert Jahre später kam ebenfalls ein Mann aus dem Himmel und wir kennen seinen Namen. Er kam in eine Welt von Betrügern und Sündern und verbrachte hier sein Leben bis zu dieser einen schlaflosen, rastlosen, dunklen Nacht. Er kniete im Garten Gethsemane und rang mit Gott. Er weinte in großer Not. Er schwitzte Blut und Wasser. Er kannte den Schmerz. Er kannte die Furcht. Er kannte besser als irgendwas sonst die Bedeutung der Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er sagte, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich kann das nicht tragen. Ich habe Angst. Aber dein Wille geschehe. Oder mit anderen Worten, Gott, ich lasse dich nicht gehen. Ich klammer mich an dir, egal was passiert. Kann es sein, dass wir am Kreuz etwas sehen, was Jakob nur zu einem kleinen Teil sehen konnte? Das wahre Gesicht Gottes, der jede einzelne Sünde, jede Ungerechtigkeit, jeden Schmerz, jede Träne, jede Enttäuschung auf sich selbst genommen hat, so dass wir leben können? Kann es sein, dass wir dort am Kreuz die Antwort finden, auch wenn sie nicht ganz einfach ist, dass nur ein Gesicht voller Liebe, Gnade und Güte und er lädt uns ein, er lädt dich ein, deinen Schmerz und deine Kämpfe zu ihm zu bringen. Amen.